Auch von meiner Seite aus möchte ich heute Abend alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass es jetzt beginnen darf, unsere Veranstaltungsreihe unter dem Thema »Es lohnt sich zu leben«. Mein Name ist Manfred Röseler. Ich bin selbst aus Lachendorf in der Nähe von Celle. Auf unserer Einladung haben wir geschrieben, dass es sich um eine Vortragsreihe handelt. Aber ich glaube, jeder, der heute Abend hier ist, der hat gemerkt, es geht nicht allein um eine Vortragsreihe. Wir haben jeden Abend ein sehr interessantes und vielfältiges Programm mit Berichten aus dem Leben zusammengestellt, mit wunderbarer Musik und natürlich dann auch mit einem Vortrag. Anstelle Vortragsreihe würde man viel besser diese Veranstaltung zusammenfassen können mit dem Begriff Evangelisation. Das ist der Begriff, den wir am liebsten verwenden, aber das ist auch ein Begriff, den man eigentlich erklären muss in unserer Zeit. Der Begriff ist nicht für jeden klar und darum möchte ich das ganz kurz tun. Der Begriff Evangelisation kommt von dem Wort Evangelium. Und Evangelium kommt von dem griechischen Wort, das übersetzt gute Nachricht heißt oder frohe Botschaft. Darum geht es in diesen Tagen. Es geht um eine gute Nachricht. Schlechte Nachrichten gibt es zuhauf in der Welt. Gute Nachrichten sind manchmal rar und die muss man suchen. Ich habe mir überlegt, was könnte eine gute Nachricht heute Abend für jemanden hier sein? Ich weiß ja nicht, ob jeder Kern gesund ist. Vielleicht ist der eine oder andere, plagt sich mit irgendeiner Krankheit herum und er würde sich sagen, für mich wäre eine gute Nachricht, wenn es ein Heilmittel gegen meine Krankheit gäbe. Ich habe vor einigen Tagen eine ganz traurige E-Mail bekommen von einem guten Bekannten von mir. Und in dieser E-Mail schreibt er von Claudia. Claudia war eine Mitarbeiterin, die einen sehr hingebungsvollen Dienst getan hat in Äthiopien, nahe der Grenze zu Somalia. Sie hat dort viel Leid erlebt und hat sich um die Menschen gekümmert, für sie gesorgt und wie gesagt einen aufopferungsvollen Dienst getan. Dann kam sie nach Deutschland wieder zurück in die Heimat und bevor sie dann im Januar plante, erneut auszureisen, ist sie nochmal zum Arzt gegangen. Es wurden einige Beschwerden, gab es dort. Und bald hat man entdeckt, Claudia hat Krebs. Es kamen Operationen, es kam Chemotherapie, aber es war so ein aggressiver Krebs, der sich so schnell ausgebreitet hat, dass sie sogar die Entwicklung von dieser Krankheit selber spüren konnte. Claudia war gläubig. Inzwischen ist sie schon nicht mehr unter uns. Wir sagen, sie ist beim Herrn. Sie hat an Jesus geglaubt und sie wusste, auf sie wartet eine wunderbare Zukunft. Sie hat ihre Beerdigung selber geplant und unter anderem sagte sie, sie ist in ihrem Leben so oft umgezogen. Sie kann die Umzüge gar nicht mehr alle zählen. Aber jetzt kommt der wichtigste Umzug und der schönste. Claudia weiß, wo sie ist. Wenn jemand Krebs hat, sehnt er sich nach einem Heilmittel. Er sehnt sich nach Heilung. Wenn dann jemand käme und würde sagen, jetzt habe ich ein gutes Mittel, damit du gesund wirst. Das wäre doch wirklich eine gute Nachricht. Wir haben heute Abend kein Heilmittel gegen Krebs, aber wir haben eine andere gute Nachricht. Jesus Christus bietet uns ein Heilmittel an, das uns von unserer geistlichen Krankheit heilt. Und Jesus bietet uns ewiges Leben an, dass wir einmal bei ihm sein dürfen im Himmel, dass wir die Gewissheit haben dürfen, wenn ich sterbe, wenn ich diese Erde verlassen werde, dann werde ich bei Jesus sein. Und darum geht es uns, jeder Einzelne von uns, der heute Abend hier ist, der darf mit der Gewissheit nach Hause gehen, ich werde einmal bei Jesus sein. Jesus hat mir meine Schuld vergeben, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Ich werde nicht verloren gehen, sondern gerettet sein für Zeit und Ewigkeit. Und darum geht es nicht nur heute, darum geht es in dieser ganzen Woche, auch in den kommenden Tagen, um diese gute Nachricht. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, dass er es von sich sagen kann. Mit großer Gewissheit, ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich einmal diese Erde verlassen muss. Worin besteht der Sinn deines Lebens? Die meisten Menschen können auf die Frage, worin der Sinn des Lebens besteht, keine klare Antwort geben. Da höre ich Antworten wie zum Beispiel Familie gründen, anderen helfen. Oder manche sagen, noch nie darüber nachgedacht. Sie zucken mit den Achseln. Uns begegnete ein junger Mann auf der Straße und er sagte zu uns, im Grunde genommen ist mein Leben richtig leer. Ich habe eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Ich habe Geld, ich habe eine gute Arbeit, ich habe Freunde. Äußerlich gesehen geht es mir gut. Am letzten Wochenende war ich unterwegs, habe 1.500 Euro auf den Kopf gehauen. Aber im Grunde genommen bin ich innerlich leer. Vielen Menschen mag es ganz ähnlich ergehen. Wenn sie sich fragen, wofür lebe ich eigentlich? Keine Antwort ist da, die sie geben könnten. Ich war vor einiger Zeit im Krankenhaus und dort teilte ich das Zimmer mit jemandem, der von sich sagte, dass er ein überzeugter Atheist ist. Ich bin dort gewesen für eine Augenoperation. Und dieser Mann war sehr skeptisch jeder Operation gegenüber eingestellt. Nach seiner Meinung ist es so, dass selbst eine Routineoperation ein großes Risiko mit sich bringt und da sollte man vorsichtig sein. Und natürlich, wenn es um eine Augenoperation geht, dann natürlich umso vorsichtiger. Aber dann gab es ein Wort, das er immer wieder gebrauchte und das war das Wort Lebensqualität. Ja, wenn es denn hilft, die Lebensqualität zu verbessern, dann wäre er auch damit einverstanden. Und dann im Laufe des Gespräches, dann sagt er einen Satz, den habe ich seitdem nie wieder vergessen. Er sagte, unser aller Ziel ist ja letztlich das Grab. Als ich so darüber nachgedacht habe, gingen meine Gedanken zu den unterschiedlichen Friedhöfen, die es so gibt. Ich dachte an die alten Grabsteine, die man dort so sieht. Und mir war klar, das ist der ganz normale Lauf des Lebens. Auch mein Leben geht diesen Weg. Unser Ziel ist im Grunde genommen das Grab. Und trotzdem bin ich mit diesem Satz nicht einverstanden. Ich muss von mir sagen, mein Ziel ist nicht das Grab, sondern wenn das Ziel meines Lebens nur darin bestünde, dass es einmal zu Ende ist und ich im Grab lande, dann ist es richtig, dann geht es um Lebensqualität, dann muss ich etwas herausholen aus meinem Leben. Aber mein Ziel geht darüber hinaus. Ich möchte einmal bei Jesus sein. Ich möchte einmal im Himmel sein, wo es noch viel, viel schöner ist als hier auf der Erde. Dort, wo der Atheismus den Menschen den Glauben an Gott genommen hat, gibt es nichts weiter über das Grab hinaus. All das, worin sie einen Sinn im Leben finden könnten, muss hier sich erfüllen, im Hier und im Jetzt. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen von Bernulf Karnitscheider, ein Wissenschaftstheoretiker und jemand, der den Lehrstuhl für Philosophie der Naturwissenschaften in Gießen innehatte. Er schrieb diesen Satz, die Welt da draußen ist schlicht sinnlos. Nun, wenn es keinen Planer gibt für unser Leben, oder wie wir es in der Einleitung gehört haben, keinen Konstrukteur für unser Leben, dann gibt es auch keinen Plan, dann gibt es keinen Zweck und kein Ziel im Leben und somit auch keinen Sinn. Wenn man Karnitscheider jetzt fragen würde, muss dann der Mensch nicht völlig unglücklich sein und unzufrieden sein, wenn es keinen Sinn in seinem Leben gibt, dann würde er antworten, wir sollten wie die Tiere versuchen, Schmerz zu vermeiden und nach Lust und Freude zu streben. Wir sollten auch überlegen, wie wir diese Lust steigern können. Beim Nachdenken über diesen Satz merkte ich, dass der Weg, den Karnitscheider hier eingeschlagen hat, im Grunde genommen der gleiche Weg ist, den auch der König Salomo schon vor 3000 Jahren beschritten hat. Von dem König Salomo lesen wir in der Bibel. Und Salomo war ein Mann, der hat das Leben ausgeschöpft bis zum Äußersten. Wenn es irgendjemanden gab, der das Leben hier auf der Erde mal so richtig in vollen Zügen genossen hat, dann war es ganz sicher der König Salomo. Salomo war jemand, der hatte Ansehen. Das Volk Israel hat den König Salomo geachtet. Das Volk hatte zu seiner Zeit, das Land hatte unter seiner Regierung Stabilität. Es ging dem Volk gut. Selbst im Ausland war der König Salomo angesehen. Menschen kamen von weit her angereist, um seinen Reichtum zu bewundern, um seine Weisheit zu bewundern. Und Salomo hat auch die sinnlichen Freuden genossen. Von ihm lesen wir in der Bibel, dass er insgesamt 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Salomo war jemand, der hatte Reichtum. Er konnte alle seine Wünsche erfüllen, die überhaupt nur denkbar waren. Und trotzdem kommt Salomo zu dem Ergebnis. Wir lesen davon in Prediger Kapitel 2, Vers 11. Als ich mich aber umsah nach meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Salomo beschreibt in diesem Buch Kapitel 2, wie er sein Leben ausgeschöpft hat, wie er es genossen hat. Und trotzdem muss er am Ende sagen, eigentlich ist all das, was ich genossen habe, eigentlich wie ein Haschen nach Wind. Können wir den Wind irgendwie fassen, irgendwie festhalten? Stellen wir uns einen Windzug vor, einen Luftzug. Wir spüren ihn an der Hand. Aber in dem Moment, wo er vorbei ist, eine Sekunde später, spüren wir schon nichts mehr. Es ist alles vorbei. Es ist ein Glanz, der nur für einen Moment da ist. Es ist wie eine Seifenblase, die im Nu zerplatzt und die seinem Leben überhaupt keinen Sinn geben kann. Aber Salomo war auch ein Mensch, der von Gott wusste. Und wenn wir dann weiterlesen in der Bibel, dann finden wir folgende Aussage. In Prediger Kapitel 12, Vers 13 steht, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Er fasst also sein Leben zusammen mit den Worten, lasst uns die Hauptsumme hören. Damit will er sagen, jetzt komme ich zu dem Wichtigsten überhaupt. Und was ist das Wichtigste überhaupt in seinem Leben? Wenn wir diesen Vers anschauen, dann merken wir ganz schnell, das Wichtigste in seinem Leben ist Gott. Es geht um Gott. Und wenn ein Mensch keine Verbindung hat zu Gott, dann wird er kein erfülltes Leben führen können. Er wird keinen Sinn in seinem Leben finden. Er wird keine echte Erfüllung und Freude in seinem Leben finden. Worauf kommt es eigentlich an? Es kommt auf Gott an. Wie er sagt, fürchte Gott. Denn das gilt für alle Menschen. Gott hat einen Plan für unser Leben. Wenn auch kein anderer Mensch einen Plan für unser Leben machen kann, der einigermaßen sinnvoll ist, dann wissen wir, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Ich habe mir die Frage gestellt, wozu ist ein technisches Gerät gut? Weiß nicht der Erfinder eines Gerätes am besten, wozu dieses Gerät geeignet ist? Ich habe hier das Bild mitgebracht von einem Fallschirm. Stell dir vor, du bekommst ein Paket nach Hause mit der Post und du machst das Paket auf und was ist da drin? Du fängst an auszupacken, eine riesengroße Plane. Ja, was kann ich mit dieser Plane schon anfangen? Nun, man könnte eine Plane vielleicht gut gebrauchen, um seinen Gartentisch abzudecken, der im Garten steht. Und seine anderen Gartenmöbel. und damit abzudecken, aber die ist ja viel zu groß dafür. Gut, man könnte die natürlich zerteilen und zwei Planen draus machen oder drei Planen und dann noch andere Dinge damit abdecken. Dann sind da noch einige Seile dabei und Schnallen und ich weiß nicht, was da alles in diesem Paket drin wäre. Wozu ist das alles gut? Wie komme ich nur dahinter? Wie finde ich das heraus, wozu dieser Fallschirm gut ist? Am besten ist, ich wende mich doch an den, der den Fallschirm einmal erfunden hat. Vielleicht werden wir die Person nicht persönlich sprechen können, aber wir können uns vielleicht an die Firma wenden, wo wir den Fallschirm herhaben. Oder wir können einen anderen Experten zu Rate ziehen, der sich damit auskennt. Und er wird uns genau erklären, wozu dieser Fallschirm gut ist. Wir wenden uns also an die richtige Adresse, die uns erklären kann, an die richtige Person, die uns erklären kann, wozu das alles gut ist. Und jetzt wenden wir den Fallschirm einmal an auf unser Leben. Wozu ist unser Leben gut? Wozu sind wir da? Da müssen wir uns an den wenden, der uns gemacht hat, an den Konstrukteur unseres Lebens. Gott weiß, wofür wir da sind. Und hier habe ich ein Zitat mitgebracht von Michael Green, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt, wenn der Mensch nur eine vorübergehende Erscheinung im Prozess der Evolution darstellt, dann wird es schwer sein, einen Sinn für das menschliche Leben zu finden. Und das ist ja der Weg, den viele Menschen einschlagen. Sie versuchen, den Sinn des Lebens zu finden ohne Gott. Aber Michael Green schreibt, so wird es schwer sein, einen Sinn für das menschliche Leben zu finden. Und dann schreibt er weiter, aber wenn der Mensch ein Geschöpf des lebendigen Gottes ist, der uns genau kennt und dem an uns liegt, dann können wir dieses Leben mit dem Wissen leben, dass wir auf eine vollkommene Zukunft zugehen, auf die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Wir werden unser Leben nach seinem Willen gestalten und entdecken, dass wir gerade darin Erfüllung finden. Was hatte Gott sich nur damals gedacht? Das ist ja das, um was es uns heute Abend hauptsächlich geht. Wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir zurückgehen an den Anfang der Bibel. Dort lesen wir von der Schöpfung des Menschen. Und wenn wir die ersten Kapitel der Bibel lesen, dann haben wir schon eine ganze Menge darüber entdeckt, was Gott sich damals überhaupt nur gedacht hat. Und jetzt lese ich einen Text aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Dort steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Hier sehen wir, dass der Erschaffung des Menschen eine göttliche Entscheidung vorausgeht. Gott sagt, lasset uns Menschen machen. Das war der ausdrückliche Wunsch und Wille Gottes, dass es uns Menschen gibt. Wir sind nicht durch Zufall da. Wenn jemand denkt, vielleicht ja meine Eltern haben mich gar nicht gewollt. Warum bin ich überhaupt hier? Ich bin doch ein Produkt des Zufalls. Nein, so ist es nicht. Du bist auch kein Produkt der Evolution, sondern du bist hier, weil Gott dich gewollt hat. Gott sagte damals, lasset uns Menschen machen. Gott hat sich dafür entschieden, dass es uns geben sollte. Und Gott hatte eine Absicht und einen Plan mit uns. Wenn wir ein Haus bauen möchten, dann machen wir zuerst einen Plan. Wir stecken sehr viel Energie und Zeit hinein, um einen wunderbaren Plan zu machen. Dieses Haus ist vielleicht jetzt nicht gerade dein Traumhaus. Es soll uns aber mal andeuten, dass hier ein Plan gemacht wurde. Du hast lange darüber nachgedacht, wie soll es werden, wo soll das Wohnzimmer sein, wo soll die Küche sein, der Flur, das Gästezimmer und so weiter und so weiter. Hier soll ein Bogen sein, es soll wirklich ein richtig schönes Haus werden, in dem ich mich wohlfühle. Du investierst Zeit und Kraft, um einen Plan zu machen. Und genauso hat Gott das auch gemacht. Gott hat damals ganz viel Zeit und Energie und Ideen investiert, um uns zu entwerfen. Aber warum hat Gott das gemacht? Nur einfach so? Nein, weil Gott es wollte. Gott hat uns geschaffen mit einem Ziel. Und da sind wir gleich beim ersten Punkt. Wozu schuf Gott uns? Gott schuf uns für sich. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, wir haben diesen Vers bereits gerade gelesen, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Gott hat uns also zu seinem Bilde geschaffen. Und er wiederholt das noch gleich einmal im nächsten Vers, Vers 27, dort heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er uns. Der Mensch unterscheidet sich also vom Rest der ganzen Schöpfung. Gott hat uns nicht geschaffen nach dem Abbild von irgendeinem Tier oder nach dem Abbild von Pflanzen. Gott hat uns auch nicht geschaffen nach dem Abbild von Engeln, sondern Gott hat uns geschaffen nach seinem Bilde, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Was bedeutet das, ein Ebenbild Gottes zu sein? Ich glaube, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir es nie vollständig ergründen, was es wirklich bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu sein. Aber ein paar Gedanken möchte ich nennen. Es bedeutet, dass wir die Fähigkeit haben, zu denken und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Gott hat uns Menschen die Fähigkeit gegeben, zu lieben und eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Gott hat uns aber auch die Fähigkeit gegeben, dass wir eine Beziehung zu ihm haben können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir können eine Beziehung zu Gott, zu dem lebendigen Gott haben. Ohne Gott ist unser Leben leer. Wir brauchen ihn, weil Gott uns geschaffen hat für sich. Für viele Menschen ist der Hochzeitstag der schönste Tag ihres Lebens. Sie freuen sich darauf. Jetzt haben wir uns gefunden. Zwei Menschen haben sich gefunden. Sie haben erkannt, wir gehören zusammen. Wir passen zusammen. Wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Und man freut sich auf die Zeit zusammen, auf die Gemeinschaft zusammen. Und dann kommt der Hochzeitstag. Man gibt sich das Ja-Wort. Und dann beginnt die Ehe. Dann beginnt die gemeinsame Zeit, wo man einander gehört. Ihr gehört zusammen, die ihr geheiratet habt. Und dieses Bild können wir anwenden auf unsere Beziehung zu Gott. Genauso wie zwei Menschen zusammengehören und nicht wirklich glücklich sind, wenn der andere nicht da sein kann, so gehörst du und Gott zusammen. Ihr beide, Gott und du, ihr gehört zusammen. Wir halten fest, ein sinnerfülltes Leben kann es nur in der Gemeinschaft mit Gott geben. Aber die meisten Menschen haben sich von Gott abgewandt. Nicht die meisten Menschen, alle haben sich von Gott abgewandt. Und die meisten Menschen bleiben auch auf der Seite ohne Gott. Und sie gehen ohne Gott durchs Leben und finden somit nicht den wahren Sinn ihres Lebens. Ich habe gesagt, Gott und du, ihr gehört zusammen. Und wenn Menschen sich gefunden haben und einen Bund fürs Leben schließen, dann feiert man eine Hochzeit. Und wenn jetzt ein Mensch kommt und sagt, ja, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen, ich möchte zurückkehren zu Gott und ich möchte ein Leben mit Gott beginnen, dann wird im Himmel ein Fest gefeiert. In Lukas Kapitel 15, Vers 7 lesen wir, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Das Wort Buße, das bedeutet Umkehr. Oder das Wort bedeutet Bekehrung. Der Mensch kehrt um zu Gott. Er trifft eine Entscheidung fürs Leben und er wendet sich ab von seinem alten Leben ohne Gott und wendet sich zu Gott hin, um jetzt mit Gott zu leben. Wir sind als ein Ebenbild Gottes geschaffen. Aber dann ist etwas Schlimmes passiert. Der Sündenfall. Und diese Ebenbildlichkeit Gottes wurde durch den Sündenfall und durch die Sünde zertrümmert. Ich möchte es einmal vergleichen mit einem Spiegel. Wenn wir einen Spiegel fallen lassen, zerbricht er vielleicht in 1000 Scherben. Und man kann nichts mehr mit ihm anfangen, das Ding ist hin. Aber trotzdem wird jeder, der vorübergeht, sagen können, ja, das ist ein Spiegel. Ein Stück weit erkennt man noch davon. Und so erkennen wir auch die Ebenbildlichkeit Gottes ein Stück weit in unserem Leben. Und wenn ein Mensch zu Gott umkehrt, dann wird dieser Spiegel wieder geflickt. Gott hat uns also geschaffen, damit wir für ihn da sein können. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Aber dann möchte ich einen zweiten Punkt nennen. Gott setzte uns auch als seine Vizeregenten ein. Diese Aussage finden wir ebenfalls in dem gleichen Vers, den wir schon betrachtet haben. Es heißt hier, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann kommt das Entscheidende, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und das Vieh über alle Tiere des Feldes und über das Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott wollte, dass der Mensch ein Herrscher ist. Ich möchte das veranschaulichen mit Hilfe dieses Diagramms. Wir sehen auf der einen Seite Gott ganz oben, dann sehen wir die Schöpfung, jetzt grün dargestellt, die Gott gemacht hat. Auch der Mensch gehört zur Schöpfung Gottes und trotzdem habe ich den Menschen jetzt einmal etwas höher dort angeordnet, weil Gott gesagt hat, dass der Mensch herrschen soll über die Erde, die er geschaffen hat. Ich komme noch einmal zurück zu unserem Traumhaus, das wir gebaut haben. Stell dir vor, du hast ein Haus gebaut und du brauchtest beim Bauen überhaupt nicht auf die Finanzen zu achten. Du konntest alles so einrichten, wie du es haben wolltest. Das wunderschönste Haus, das du dir erträumen konntest, das hast du gebaut. Und jetzt ist es fertig. Du freust dich darüber. Ein wunderbares Haus ist entstanden. Das gefällt mir. Aber jetzt sagst du zu jemand anderem, weißt du, ich habe ein Haus gebaut, das ist ein wunderbares Haus, das ist wirklich spitze, mein Traumhaus. Aber in diesem Haus, da darfst du wohnen. Und nicht nur wohnen, du kannst das Haus betrachten als dein eigenes Haus. Du kannst darin wohnen, du kannst es verändern, du kannst es auch umbauen. Wenn du denkst, hier sind die Zimmer zu groß und du willst eine Trennwand einziehen, dann mach das. Und woanders willst du eine Wand wegnehmen, dann mach das. Willst du etwas anbauen, dann mach das. Du sollst dich darin wohlfühlen. Es ist dein Haus. Betrachte es als dein Haus. Ich bin und bleibe der Besitzer dieses Hauses, aber du sollst darüber verwalten, du sollst darüber herrschen. Und genauso hat Gott das gemacht mit der Erde. Gott hat die Erde geschaffen und dann hat Gott gesagt am Ende, es ist sehr gut, was er gemacht hat. Und zu dem Menschen sagt er, du sollst herrschen über all das, was Gott hier geschaffen hat auf dieser Erde. Der Mensch soll das, was Gott gemacht hat, gebrauchen. Er darf es genießen. Er darf es sich hier schön einrichten. Er soll die Welt kultivieren. Er kann es noch besser machen, als es vorher war. Ja, ist Gott damit ein Risiko eingegangen, dass er dem Menschen jetzt ein so großes Vertrauen entgegengebracht hat? Ich meine nicht, denn Gott hat den Menschen ja auch geschaffen mit einem guten, klaren Verstand und Gott hat ihn geschaffen als sein Ebenbild. Und trotzdem hat der Mensch irgendwann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass Gott über allem steht. Ich möchte der Oberste sein, der Herrscher sein. Er hat Nein gesagt zu Gott. Und das ist das Ereignis, von dem wir sprechen, von dem Sündenfall, von dem wir in der Bibel lesen. Als der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und womit der Mensch nicht gerechnet hatte, war, was er nicht geahnt hatte, dass ein anderer an die Stelle getreten ist, um über ihn zu herrschen. Nämlich der Satan, der diesen Platz eingenommen hat. Und der Mensch, der eigentlich ein Herrscher sein wollte, ist zu einem Beherrschten geworden. Das Ganze hat Auswirkungen. Und ich möchte sagen, katastrophale Folgen. Der Mensch missbraucht seine Macht. Die Folge des Sündenfalls war der Abfall von Gott. Und wir haben gesagt, Macht ist ja, Gott hat den Menschen Macht gegeben und Macht ist auf der einen Seite etwas Gutes. Wer Macht hat, der kann etwas bewegen, der kann etwas verändern zum Guten hin. Aber er kann die Macht auch gebrauchen zum Bösen. Und das ist, was der Mensch tut. Einer will den anderen beherrschen. Einer will den anderen unterdrücken, den anderen ausnutzen zu seinem eigenen Profit. Ausbeutung der Erde. Wir holzen die Regenwälder ab, legen das Land brach, verschmutzen die Meere. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Frau, die sich fast verzweifelt dafür einsetzt, dass wir noch etwas einigermaßen sauberes Trinkwasser haben können. Der Mensch nutzt diese Erde aus, zerstört sie immer mehr. Krieg, zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert beweisen uns, dass die Bosheit des Menschen. Bis 1914 hatte es noch nie einen weltweiten Krieg gegeben. Doch in beiden Weltkriegen herrschte der totale Krieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es nur 12 Nationen, die nicht daran beteiligt waren. Kein Zeitalter hat jemals eine solche Zunahme von Kriegen gesehen wie das 20. Jahrhundert. Ein atomarer Krieg könnte ein Planetenkiller sein. Ich habe gelesen, es könnte so viel Energie freigesetzt werden, dass die Umlaufbahn der Erde ins Schwanken geriete. Der nächste Punkt, das Herz des Menschen ist verdorben. Und das Leben erscheint uns ohne Ziel und ohne Sinn. Und der Mensch ist getrennt von Gott. Warum sage ich all diese Dinge? Sage ich das, um jetzt über irgendwelche Leute zu schimpfen, die gar nicht hier sind? Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte uns zeigen, dass durch unseren Abfall von Gott unser eigenes Herz verdorben ist. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Der Mensch ist tief in seinem Herzen verdorben. Und das trifft auf jeden Einzelnen zu. Das trifft auf mich zu. Das trifft auf dich zu. In Römer Kapitel 3, Verse 10, ab Vers 10 lesen wir, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Viele Menschen halten sich für gut. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Da ist keiner, der Gutes tut, kein einziger. Goethe sagte einmal, wollte ich mich ungehindert gehen lassen, so läge es wohl in mir, mich selbst und meine Umgebung zugrunde zu richten. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott sieht uns mit anderen Augen als wir selber. Gott beurteilt unser Leben nach seinen Maßstäben. Und darum sagt Gott, dass im Grunde genommen keiner gerecht ist. So sieht es in Wirklichkeit aus. Gibt es nun einen Ausweg aus diesem Dilemma? Auch dies möchte ich anhand einer Grafik verdeutlichen. Auf der einen Seite sehen wir hier Gott. Gott ist im Himmel, der Mensch ist auf der Erde. Und zwischen dem Menschen und Gott ist eine dicke Scheidewand. Und das ist hier angedeutet durch diesen schwarzen Balken. Diese Scheidewand zwischen Gott und den Menschen ist die Sünde. Und kein Mensch gibt es, der sich da herausreden könnte und könnte sagen, aber ich bin so gut. Es gibt keine Sünde in meinem Leben. Es gibt nichts, was zwischen mir und Gott stände. Der Mensch sehnt sich in seinem Herzen nach Gott. Und er unternimmt Versuche, um die innere Leere in seinem Leben zu stillen. Die einen machen es mit Religion. Und sie werden sehr religiös. Sie wenden sich vielleicht einer Kirche zu, vielleicht einer fernöstlichen Religion oder irgendeiner anderen Religion. Man unternimmt viel, um seine innere Leere, sein Verlangen nach Gott zu stillen. Aber man stößt immer wieder gegen diese Mauer, die uns von Gott trennt. Gott sieht dieses Problem des Menschen. Und darum hat Gott etwas unternommen, um diese Mauer zu durchbrechen. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt, um das größte Problem des Menschen, seine Sünde, zu lösen. Jesus Christus kam auf diese Erde, hat viele gute Dinge getan. Aber das Wichtigste, was er getan hat, war am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Im Grunde genommen kam Jesus nur deshalb auf diese Erde, um für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Und Jesus sagte, ich bin der Weg zu Gott. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Die Sündenmauer kann nur durchbrochen werden durch Jesus Christus und nur durch ihn allein. Aber jetzt darf der Mensch nicht meinen, damit ist ja alles schon gut. Ich bin ja automatisch gerettet und damit versöhnt mit Gott. Ein ganz wichtiger Schritt muss noch erfolgen. Und das deute ich an durch diesen gelben Pfeil. Wir müssen diesen Weg auch gehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater. Aber was nützt mir ein Weg, wenn ich diesen Weg nicht gehe? Ich kann sehr genau wissen, dies ist der Weg. Dies ist der richtige Weg, auf dem ich eigentlich gehen sollte. Was hilft es mir, wenn ich diesen Weg nicht betrete? Ein Mensch muss also in seinem Leben einmal zu Jesus kommen. Und der Mensch muss Jesus aufnehmen in sein Leben. So heißt es in der Bibel in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Und wenn ein Mensch heute zu Jesus kommt und sagt, ja, das will ich auch. Ich will auch Jesus aufnehmen in mein Leben. Dann wird er ein Gotteskind. Dann wird er gerettet für den Himmel. Jetzt mag jemand sagen, funktioniert das denn wirklich? Wir haben heute schon gehört von Natascha, wie sie das gemacht hat. Sie ist zu Jesus gekommen im Gebet und sie hat Jesus aufgenommen in ihr Leben und Jesus hat ihrem Leben ein neues Leben gegeben. Es gibt viele andere, die könnten das Gleiche bezeugen. Ich möchte erzählen von einem jungen Mann, der äußerlich ein sehr erfolgreiches Leben führte. Die Ausbildung war für ihn eher Nebensache. Es gab andere Dinge, die waren für ihn wichtig. Seine Hobbys. Er war ein leidenschaftlicher Eishockeyspieler. Er war in einer sehr erfolgreichen Mannschaft und alle Zeit, die möglich war, die trainierte er, um fit zu sein für die Spiele. In den Sommermonaten spielte er mit gleicher Begeisterung Fußball. Und dann gab es eine dritte Leidenschaft in seinem Leben, Musik. Er liebte es, im Rampenlicht zu stehen und von den Leuten bewundert zu werden. Und es gab ihm ein Stück weit Befriedigung in seinem Leben. Aber er sagte dann von sich, ich wusste nicht, wie ich mit all den Terminen zurechtkommen sollte. Nach all den Erfolgen fand ich mich in tiefer Sinnlosigkeit. Ich fühlte mich einsam, leer, ich war gehetzt und ruhelos. Dieser Mann, der hatte eine Vermieterin, die gläubig war. Und diese Vermieterin hat ihm immer wieder mal etwas Gutes zu lesen gegeben, immer wieder mal auf den Glauben hin angesprochen, aber Herbert hatte keine Zeit dafür. Er hatte einfach so viele Termine. Und irgendwann war in seiner Stadt eine Evangelisation. Er hatte keine Zeit, zu dieser Evangelisation zu gehen. Aber der Vermieterin gelang es, den Evangelisten, einen jungen Mann, mal mitzunehmen zu ihrem Haus. Und er ging in die Wohnung hinein von Herbert. Es war inzwischen schon spät in der Nacht. Es war Mitternacht. Er weckte ihn aus dem Bett und er setzte sich zu ihm und fing an, dort mit ihm über Jesus zu reden. Herbert war auf der einen Seite sehr aufgebracht. Wie wagte es nur, mich hier mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu holen? Soll ich ihn rausschmeißen? Aber auf der anderen Seite war er auch fasziniert von dem, was er hörte. Dieser junge Mann erzählte aus seinem Leben, was er mit Jesus erlebt hat und dass Jesus seinem Leben einen Sinn gegeben hat, seinem Leben Sicherheit gegeben hat und Halt gegeben hat. Und dann fragte er sich, nachdem er all das gehört hatte, was soll ich jetzt machen? Als Sportler und Musiker bin ich es gewohnt, Risiken einzugehen. Sollte ich es nicht wagen, mit Jesus zu verlieren, habe ich nichts außer meiner Maske. Und er sagte dann an diesem Abend, ja, das will ich auch. Und dann haben sie zusammen gebetet. Ungefähr so, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe viele Dinge getan, die dir nicht gefallen. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Und jetzt komme ich mit all meiner Schuld, mit meinem Versagen zu dir und ich bringe dir das. Ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden. Vergib du mir alle meine Sünden, alles, was ich falsch getan habe in meinem Leben. Und jetzt bitte ich dich, komm du in mein Leben. Ich nehme dich auf in mein Leben. Sei du ab heute der Herr meines Lebens. Ich will dir folgen. Ich möchte dir gehören und dir dienen. Verändere mich, verändere du mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Und in diesem Moment ist ein Wunder passiert. Jesus ist in das Leben hineingekommen von dem Herbert. Und er hat auf einmal gespürt, dass Jesus seinem Leben einen Sinn gegeben hat. Dass Jesus sein Leben neu gemacht hat. Er schreibt, in mir ist etwas Neues entstanden. Das wahre, das ewige Leben. Jesus ist in mein Leben gekommen. In dieser Nacht wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass Jesus mich ernst nimmt. Ich erkannte, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Jetzt bin ich nicht mehr ziel- und ruhelos. Ich habe den Sinn meines Lebens gefunden. Vor allem weiß ich, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Der Herbert wurde später jemand, der selbst vielen anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen konnte. Sein Leben hat sich wirklich verändert. Wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, dann weiß ich, dass Jesus mein Leben verändert hat. Was mich damals bedrückt hat, war die Frage, wie ist das mit der Schuld? Wie ist das mit dieser dicken Wand zwischen Gott und mir? Wenn ich am Abend zurückgedacht habe auf meinem Leben, dann standen mir meine Versagen vor Augen. Jeden Tag ging es mir so. Jeden Tag. Ich wusste, ich habe wieder nicht so gelebt, wie Gott es eigentlich haben will. Ein Ereignis aus der damaligen Zeit, es war noch in der Kindheit, stand mir immer vor Augen. Irgendwann war ich im Zimmer meines Freundes. Er hatte so eine wunderbare Spielsachen, die ich nicht hatte, was ich unbedingt haben wollte. Ich wusste einen Weg, wie ich da rankomme. Wenn er mal nicht aufpasst, dann nehme ich mir das mit. Ob ich jetzt damit glücklich war? Konnte ich zu Hause zeigen, was ich jetzt für eine neue Errungenschaft hatte? Konnte ich ihm zeigen, guck mal, was ich jetzt habe? Das war ein Ding, das mich gequält hat, belastet hat. Und ich wusste jetzt wirklich, wie mein Herz aussieht. Auch wenn ich niemals in eine Bank eingebrochen bin oder ein Auto geknackt habe. Ich weiß, im Grunde genommen bin ich genauso dazu fähig, wenn ich nur in einem anderen Milieu aufgewachsen wäre. Ich wusste, dass mein Herz von Sünde gekennzeichnet ist, dass eine dicke Wand ist zwischen Gott und mir und ich darum Jesus brauche. Manche Leute sagen ja, meine Sünden sind nicht so schlimm. Die Wand ist nicht so dick. Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen von einem deutschen Pfarrer, Wilhelm Busch. Und eine kleine Geschichte, so am Rande, die hat irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Wilhelm Busch ist zu der damaliger Zeit ins Gefängnis gekommen aufgrund seines Glaubens. Es war nicht erlaubt, einfach frei und offen das Evangelium zu predigen. Er saß dort in seiner Zelle, es war eine sehr, sehr schmale Zelle, es war eine kleine Zelle, dazu noch sehr schmal, sehr eingeengt war er dort eingesperrt. Aber in seinem Herzen war der Friede, Frieden mit Gott. Und dann kam in die Zelle nebenan ein anderer Mann und er hörte das Jammern von diesem Mann. Er hörte, wie er damit nicht zurechtkam mit dieser Situation, dort auf engem Raum eingesperrt zu sein. Und er klagte, jammerte und heulte. Wilhelm Busch wandte sich dann an einen Wärter und sagte, ich bin ein Pfarrer, ich bin ein Seelsorger, kann ich nicht mal nach nebenan gehen, um mit diesem Mann zu sprechen? Nun, das muss abgeklärt werden. Es wurde darüber gesprochen, über diese Anfrage, und sie wurde abgelehnt. Und es ging weiter. Die nächste Zeit, er hörte immer wieder das Klagen von diesen Menschen gleich nebenan. Zwischen ihnen war eine Wand. Es war eine dünne Wand, die sie trennte. Er konnte das hören, was der andere sagte. Und was ich damit sagen will, egal wie dick oder wie dünn die Wand ist zwischen dir und Gott, wenn Sünde da ist, die Sünde trennt dich von Gott. Ich war einmal in einem anderen Gefängnis auf den Philippinen. Wir haben dort einen Missionseinsatz gemacht. Ich habe an diesem Tag dort gepredigt im Gefängnis. Und als wir wieder zurück waren in unserem Haus, wir saßen dort, auf einmal sah ich, wie auf einmal die Schränke anfingen zu wackeln und die Tassen da drin. So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich sofort schnell raus aus dem Haus. Es gab eine Treppe, die führte die Wand runter. Man war sehr schnell draußen im Freien, alle anderen im Raum hinterher. Es war ein Erdbeben. Es war ein richtig heftiges Erdbeben. Häuser sind eingestürzt. Das Krankenhaus wurde zerstört. Die Universität, Etagen zusammengedrückt. Einige Hotels sind zusammengefallen. Viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und meine Sorge war zu dem Moment, wie ging es wohl den Menschen dort im Gefängnis? Sie hatten keine Möglichkeit, schnell rauszulaufen. Sie waren eingesperrt. Und dann habe ich gehört, dort ist nichts passiert. Die Wände, die sind dick, wahrscheinlich richtig mit Stahl betoniert und sowas. Dort ist nichts passiert. Kein Schaden ist passiert. Wie gut, dass sie so dicke Wände hatten. Ob jetzt in einem Gefängnis dicke Wände sind oder dünne Wände sind, das spielt keine Rolle. Ob du hören kannst, was in der Zelle nebenan passiert oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn die Wand noch so dünn ist, dann bist du durch die Wand getrennt. Und das möchte ich sagen, durch unsere Sünde sind wir getrennt von Gott. Und die Sünde, die muss bereinigt werden. Und genau darum ist Jesus auf diese Erde gekommen, um für unsere Schuld zu zahlen am Kreuz auf Golgatha. Er gab sein Leben als ein Lösegeld für uns, damit wir frei sein können von der Sünde. Vor einiger Zeit habe ich einen Film gesehen. Das ist natürlich eine erdachte Geschichte gewesen, aber ich denke, dieser Film hat etwas sehr schön veranschaulicht. Dieser Film heißt 6000 Punkte für den Himmel. Und in diesem Film wird dargestellt, dass jemand träumt, er sei gestorben, käme in der Ewigkeit an. Und dort schaut er durch die Fenster, sieht in den Abgrund hinein, in die Hölle, die Qualen der Menschen. Und er weiß, es gibt auch einen anderen Weg. Er wird in einen Raum geführt. Dort kommt jemand auf ihn zu, um ein Gespräch mit ihm zu führen. Und er fängt darüber an zu sprechen, wie er gelebt hat. Ja, nun, Sünde gab es auch in seinem Leben. Einige Dinge, die nicht in Ordnung waren. Ein Seitensprung war auch dabei. Aber er hat doch so viel gute Werke getan. So viel Gutes. Reicht das denn nicht aus, um in den Himmel zu kommen? Ihm wird gesagt, ja, du brauchst 6000 Punkte. In Klammern, so steht das nicht in der Bibel drin, aber um einen Punkt zu veranschaulichen, erzähle ich das trotzdem. Du brauchst 6000 Punkte. Und dann fängt er an aufzuzählen, was er alles Gutes getan hat, was für ein guter Ehemann er war, wie er sich um seine Kinder gekümmert hat, wie er am Arbeitsplatz immer ein vorbildlicher Mitarbeiter war, und wie es dort ehrlich zuging, wie er auch für manche Projekte gespendet hat und viele, viele andere Dinge. Was bekomme ich denn jetzt dafür? Einen Punkt. Und dann macht er weiter, zählt auf, was bekomme ich dafür? Noch einen Punkt. Und er merkt, also wenn das so weitergeht, dann schaffe ich das ja nie. Und er stellt die Frage, aber was ist denn mit den anderen? Wie sind die denn dorthin gekommen? Wenn es so geht, kommt ja keiner dort an. Und ihm wurde dann gesagt, ja, die anderen, die haben eine Freikarte. Habe ich es mir doch gedacht. Wo gibt es die denn? Ja, die gibt es auf der Erde. Diese Freikarte gibt es auf der Erde. Die gibt es wirklich. Die gibt es bei Jesus. Jesus hat uns den Weg frei gemacht. Wer zu Jesus kommt und ihn um die Vergebung seiner Schuld bittet und ihn aufnimmt in sein Leben, sich bekehrt, der bekommt Vergebung aller seiner Schuld und er wird ein Bürger des Himmels. Er darf das jetzt schon wissen. Und dies ist eine Entscheidung, die müssen wir festmachen, solange wir hier sind auf der Erde. Und danach ist das nicht mehr möglich. Lieber Zuhörer, hast du diese Freikarte für den Himmel? Weißt du, dass du versöhnt bist mit Gott? Wenn nicht, dann bitte ich dich, mach die Entscheidung für Jesus heute fest. Komm heute zu Jesus. Heute ruft dich der Herr. Jesus ruft dich. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen, und dein Leben wird ein neues Leben werden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Du wirst glücklich werden und als ein veränderter Mensch von hier heute Abend nach Hause gehen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, damit wir Frieden haben können mit Gott, um die Verbindung zu Gott, zu dem lebendigen Gott wiederherzustellen. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist. Es hat dir so viel gekostet, für uns zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Aber du hast es getan, Herr Jesus, und ich möchte dich bitten darum, dass du den Menschen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben, dass du ihnen den Mut schenkst, das heute Abend zu tun, dass sie heute Abend zu dir kommen. Ich bitte dich darum, dass du dabei hilfst. Amen.